Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Studieren. Für viele ist das der Inbegriff von Freiheit. Und irgendwie stimmt das auch. Manchmal muss man dafür sogar in eine andere Stadt ziehen. Zum Beispiel nach Tübingen. Da heißt es dann, au revoir Hotel Mama, bonjour neue WG. Oder doch lieber ins Wohnheim? Unsere Mikroeuropa-Redaktion hat sich für euch auf den Weg gemacht und rausgefunden, wie man denn so in Tübingen lebt. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung Schöner Wohnen. Heute geht es aber nicht um Tine Wittler, die nette Dame von RTL, die früher immer aus alten Buden neue Glanzstücke gezaubert hat, nein. Heute möchten wir euch zeigen, wie Tübingen wohnt. Dabei werden wir euch nicht nur das klassische WG-Leben vorstellen, sondern auch hinter die Kulissen eines Wohnheimes schauen und euch erzählen, was eigentlich dieses Couchsurfing ist. Wir wollen euch aber auch zeigen, was es bedeutet, mal wohnungslos zu sein und wo Menschen, die schon länger wohnungs- und obdachlos sind, Zuflucht finden. Freut euch auf eine bunte Sendung voller spannender Beiträge. Mein Name ist Julia Kruslin und ich freue mich, euch durch die heutige Sendung führen zu dürfen. Ihr hört Radio Mikroeuropa auf der Wüstenwelle. Wir legen los mit einem Beitrag von Laura Pfeiffer. Sie hat für euch rausgefunden, was den Studenten am klassischen WG-Leben am besten gefällt.
Dass man sich die Kosten teilen kann, das ist natürlich sehr praktisch. Und einfach das Gemeinschaftsleben. Dass man alles miteinander teilen kann, auch zusammen mal abends kochen kann und einfach die Gemeinschaft genießen kann.
Also mir gefällt es eigentlich, ich bin ein geselliger Mensch. Und dementsprechend gefällt es mir halt auch, mit Menschen zusammenzuwohnen. Ich freue mich, wenn ich abends nach Hause komme und es ist jemand da.
Aber gibt es denn auch Nachteile beim Zusammenwohnen?
Nachteile hat das WG-Leben. Ich weiß nicht, ob das in kleineren WGs auch so ist, aber in den größeren WGs ist oder bei unserer WG ist es eben so, man muss wirklich ganz klare Ansagen machen und nicht sagen, man müsste mal oder man sollte oder irgendjemand sollte mal das Bad putzen. Also es funktioniert nicht.
Naja, wenn es jemanden gibt, mit dem man sich dann nicht so gut versteht, kann einen das Ganze auch ganz schön runterziehen.
Die eben gehörten Nachteile am WG-Leben können ein Grund sein, lieber alleine in einer Wohnung leben zu wollen. Aber könnten sich das die Tübinger WGler auch wirklich vorstellen?
Ganz alleine muss ich sagen, nicht. Also wenn, dann vielleicht so übergangsweise, also so maximal ein halbes Jahr oder so. Wenn ich dann wüsste, es kommt dann wieder jemand in die Wohnung. Ob das jetzt dann irgendjemand ist, schon mit mir in der WG wohnt oder irgendwie mein Partner oder was weiß ich. Aber so auf längere Zeit allein könnte ich, glaube ich, nicht wohnen. Wenn, dann begrenzt.
Könnte ich mir theoretisch schon vorstellen, habe ich auch schon gemacht. Aber dann war immer noch jemand auch im Haus noch oder den man irgendwie gekannt hat. Also ich finde es in WGs definitiv angenehmer.
Sobald man also einmal die Erfahrung mit einer WG gemacht hat, möchte man nicht mehr alleine wohnen. Zumindest sind sich da die Tübinger größtenteils einig. Trotzdem besteht die Schwierigkeit, ein passendes und günstiges WG-Zimmer zu finden. Die Tübinger haben da einige Tipps für Neuankömmlinge.
In Tübingen wohnen erstmal am besten ins Wohnheim und dann über irgendwelche Freunde, Kommilitonen, Bekannte und dann geht es wirklich, wirklich schnell.
Ja, gefunden habe ich es über WG gesucht und da findet man auch die meisten. Eigentlich, muss ich sagen, auch die besten Angebote. Oder halt von Mund-zu-Mund-Propaganda, wenn dann irgendjemand auszieht, den man kennt und der ein gutes Zimmer hatte.
Prinzipiell halt so viele Castings wie möglich machen, dass man die größte Auswahl hat. Also was anderes bleibt einem, glaube ich, einfach nicht übrig. Oder eben eine WG selber gründen. Das ist, glaube ich, wenn man irgendjemanden hat oder irgendjemanden kennt und eine Wohnung zusammen suchen kann und die preislich relativ günstig ist, hat man, glaube ich, die größten Chancen.
Ich würde empfehlen, im Karl-Sonnenschein-Haus vorbeizuschauen. Das wäre definitiv eine gute Idee, eben weil sie günstig sind und schöne Zimmer haben.
Klar ist auf jeden Fall, wer in einer WG wohnt, hat immer was zu erzählen. Wenn es keine Zweck-WG ist, dann unternimmt man gemeinsam etwas und es entstehen vielleicht sogar Freundschaften. Nur wer in einer WG wohnt, kann Geschichten wie diese erzählen.
Gerade hatte ein Mitbewohner von uns Geburtstag und hat mit mehreren Freunden bei uns in der WG vorgetrunken. Und die sind dann relativ früh aber weiter in den Club gezogen. Und mehrere von uns sind an dem Abend eigentlich gar nicht mit oder waren gar nicht dabei und sind dann später erst um 10 alle wieder zurück in die WG gekommen und haben die Überbleibsel des Vortrinkens entdeckt, die sich noch alle im WG-Flur auf dem Tisch befanden und den Geburtstag unseres Mitbewohners gefeiert haben, der aber gar nicht vor Ort war.
Das war Laura Pfeiffer mit ihrem Beitrag WG – Life at its best. Habt ihr auch schon mal Erfahrungen in einer WG gesammelt? Oder mögt ihr es eher sprunghaft? Das Leben in einer festen Wohngemeinschaft ist nicht für jeden etwas. Vor allem seit das sogenannte Work and Travel immer beliebter wird, boomt das Couchsurfing. Aber was ist das eigentlich genau und wie funktioniert das überhaupt? Robert Galliard hat sich mit genau diesen Fragen beschäftigt.
Das sogenannte Couchsurfing wird immer beliebter. Und auf Reisen immer eine kostenlose Unterkunft bekommen und dabei auch noch neue Leute kennenlernen, klingt erstmal nicht schlecht. Aber wer sind diese Couchsurfer und wie kamen sie überhaupt dazu?
Ich bin Sophia Bonhaus, bin 22 Jahre alt, studiere in Tübingen Medienwissenschaft und Rhetorik. Und das erste Mal Couchsurfing habe ich in Neuseeland gemacht, als ich Work and Travel mäßig da unterwegs war.
Die wachsende Begeisterung für das Couchsurfen liegt zum einen sicherlich an der kostenlosen Übernachtungsmöglichkeit. Allerdings springt häufig auch mehr dabei raus.
Klar, als Backpacker gerade am Ende hat man kein Geld mehr. Aber es ist halt auch spannend, irgendwie nochmal eine ganz andere Art und Weise Menschen kennenzulernen. In Neuseeland war ich dann auch mal mit auf so einer Couchsurfer-Party. Das war total spannend. Da waren halt Leute aus allen möglichen Ländern und alle sehr offen und interessiert. Und es war eine sehr coole Party. Da habe ich auch ein Mädchen aus Kopenhagen kennengelernt, mit der ich immer noch befreundet bin. Und wir besuchen uns ab und zu mal gegenseitig.
Auch Soziologiestudent Joscha, der nun schon seit 3 Jahren auf Couches surft und auch andere Surfer bei sich unterbringt, berichtet von seinen Erfahrungen.
Für mich, wenn ich selber surfe, also wenn ich unterwegs bin, ist es immer ein cooler Bonus quasi, wenn die Leute auch noch entspannt sind und Zeit haben und im Idealfall mir ein bisschen sogar die Stadt zeigen. Im Nicht-Idealfall meistens ist es zumindest trotzdem so, auch wenn die tagsüber arbeiten, dass man dann zumindest abends irgendwie gemeinsam was trinken geht. Und nur in ganz wenigen Fällen ist es so, dass man dann wirklich einen reinen Schlafplatz hat und das heißt so, hier ist dein Zimmer und dein Bett und ja, ich bin dann jetzt mal weg.
Meistens lernt man beim Couchsurfen also nette Leute kennen und erfährt gleichzeitig was über die Gegend. Aber macht man dabei auch negative Erfahrungen?
Nicht viele, also im Verhältnis dafür, dass ich wirklich in meinem Leben vermutlich mittlerweile ungefähr 3 Monate auf Couches von anderen Leuten verbracht habe. Ich hatte einmal einen Couchsurfer, mit dem ich einfach nicht so viel zu sagen hatte. Das war in Riga. Wir waren weg, also seine Mitbewohner, Freunde von seinen Mitbewohnern und er und ich in einer Bar. Und dann ist er irgendwann einfach kommentarlos aufgestanden und nach Hause gegangen, ohne mir was davon zu sagen. Das war ziemlich strange. Allerdings war ich dann im Endeffekt, waren seine Mitbewohner total cool. Und dann habe ich mit seinen Mitbewohnern noch bis um 5 Uhr morgens gefeiert und bin mit denen dann nach Hause reingekommen und habe es dann so auch, war dann kein Problem, in die Wohnung reinzukommen, aber das war eine etwas seltsame Erfahrung.
Für diejenigen, die jetzt auch Lust bekommen haben, das mit dem Couchsurfing mal auszuprobieren, erklärt Joscha, wie das Ganze funktioniert.
Also im Prinzip läuft es so, es gibt diese Website couchsurfing.org und da kann sich jeder ein Profil drauf erstellen und dann, du schreibst dann in dieses Profil, schreibst du rein zum Beispiel, wo du wohnst, also die Stadt und ob du jemanden hosten kannst, wenn ja, wie viele, wie so die Bedingungen sind. Und dann kannst du einfach als Ort eine Suche eingeben. Zum Beispiel, ich will nach Neapel. Und dann zeigt er dir alle zigtausend Hosts an, die es in Neapel gerade gibt. Dann kannst du ihn einfach persönlich anschreiben. Und je persönlicher, desto besser, sagt man immer. Dann fragen, ob sie dich hosten wollen.
Robert Galliard über das Couchsurfing. Ihr hört Radio Mikroeuropa auf der Wüstenwelle. Heute alles zum Thema schöner Wohnen. Und damit starten wir in unser erstes Lied. Passend zum Thema Ausziehen hört ihr jetzt das Lied Adieu von Cœur du Pirate aus dem Jahr 2011.
La nuit se fait longue, tu me fais pas rire. Mais reste même si tu souffles les soupirs. Tu pars de trop près, je cherche la paix. Et sous barre de velours me crie que je te hais. Que I'm your only one, c'est ça. Apprends-moi pour une conne. Mais dans ces danses que j'ai à t'aimer, je ne t'aurai plus quand ce sera demain. Et c'est si dur de grandir, je sais. Même sans moi, tu connais la fin. Mais dans ces danses que j'ai à t'appeler, je ne te voudrai plus demain. Et c'est si dur. Je sais, tu
Vorhin sprachen wir vom Couchsurfing, einer Wohnart, bei der man öfters mal den Wohnort wechselt. Wer es doch lieber etwas sesshafter mag und trotzdem viele unterschiedliche Leute um sich haben möchte, für den ist der nächste Beitrag ein Muss. Sophia Bonhaus erzählt uns etwas über das Leben in einem sehr speziellen Wohnheim im Tübinger Stadtteil Lustnau.
In dem kleinen Raum mit den drei Duschen steht eine tropisch schwüle Luft. An den Wänden blühen verschiedene Schimmelkulturen, im Abfluss ein Tennisball großes Haarknäuel. Nein, ich befinde mich nicht im Freibad, sondern im Wohnheim in Lustnau, in der Prohndorfer Straße 36. Das Haus mag einst ein Schmuckstück gewesen sein, jetzt ist es in einem traurigen Zustand. Auf dem Flur tropft der Regen durch die Decke auf den Boden. Obwohl es Sommer ist, laufen die Heizungen auf Hochtouren. Julian Bott hat 8 Semester hier gelebt. Er bereut es keine Sekunde.
Also gefallen haben mir auf jeden Fall der Umgang mit den Leuten. Also dieses Tür-an-Tür-Wohnen, das ist schon was für sich. Also wenn man mal einfach ein bisschen Langeweile hat oder Lust auf einen Kaffee, dann klopft man einfach beim Nachbar oder ein Stockwerk weiter unten. Irgendjemand ist immer da, mit dem man gerade Zeit verbringen kann. Und es war halt auch einfach eine super Gemeinschaft.
Das kleine Wohnheim bietet Platz für 67 Studenten. Es gibt 4 Stockwerksgemeinschaften mit je einer Küche und sanitären Anlagen. Die Küche im Erdgeschoss ist ein Biotop für sich. Es sei schon mehrmals vorgekommen, dass eine Ratte unter dem Kühlschrank eingezogen ist. Man muss aber schon sagen, dass die Bewohner selbst einen großen Teil zu dieser Situation beitragen.
Klar, wenn man mit 16 Leuten sich eine Küche oder ein Bad teilt, dass das dann halt aussieht wie die Sau und dass es halt auch abgenutzt ist, das muss man schon sagen. Also generell war das Wohnheim auch schon sehr alt. Es ist alt, also jedes Jahr wird spekuliert, ob es abgerissen wird, aber es steht immer noch und jedes Jahr wächst noch mehr Schimmel und Pilze aus der Wand. Ich war mal vor ein paar Wochen zum Spaß da und es sieht schon ziemlich runtergekommen aus. Aber es war eine coole Zeit und ich würde es nie anders machen. Also ich habe es nie bereut, da gewohnt zu haben.
2014 gab es einen Beschwerdebrief, den viele Bewohner unterzeichneten. Wirklich geändert hat sich dadurch allerdings nichts. Auch auf unsere Anfrage hat es die Wohnheimsverwaltung des Studierendenwerks Tübingen-Hohenheim innerhalb von 2 Wochen nicht geschafft zu antworten. Die Zimmer sind bereits möbliert. Bett, Schreibtisch, Regal und Stuhl. Ich kann mir gut vorstellen, dass meine Eltern bereits an einem dieser Schreibtische saßen. Wie viele Leute wohl schon in diesen Betten geschlafen haben? Den besonderen Charme der 60er und 70er Jahre hat auch dem Regisseur Hans-Christian Schmidt gefallen. Sein Film Requiem, der unter anderem den Deutschen Filmpreis gewann, wurde Anfang der 2000er Jahre auch hier gedreht. Dieses Wohnheim ist eben ein bisschen anders als andere Wohnheime, findet auch Fabian Betz, Nachbar des Wohnheims.
Ich habe früher ja in einem Wohnheim eine Straße weiter gewohnt, in der Neuhalde. Und da war die soziale Atmosphäre eigentlich immer etwas kühl. Und dann, als ich meinen Kommilitonen kennengelernt habe, der hier sehr lange gewohnt hat, 12 Semester, und ich damit über ihn dieses Wohnheim kennengelernt habe, hat mir das ausgezeichnet gefallen, weil es von der Anlage her sehr, sehr viel kommunikativer war. Bei mir drüben waren die Stockwerke in so kleine Einheiten, WGs unterteilt, und hier ist im Wohnheim alles offen eben, alle wohnen zusammen, alle benutzen denselben Raum und dieselbe Küche, und man trifft sich einfach und unterhält sich miteinander, und das fand ich sehr schön, deswegen bin ich immer gerne hierher gekommen.
Selber hier zu wohnen kann er sich aber nicht vorstellen, auch weil sich das Wohnheim mittlerweile sehr verändert hat. Diese feste Gemeinschaft, von der beide schwärmen, gibt es heute so nicht mehr.
Dann hat man zusammen Risiko gespielt oder Siedler. Irgendwie 2-3 Mal im Semester wurden dann vom Wohnheimsrat Partys veranstaltet und sowas. Ja. Es gab halt dann irgendwann keinen mehr, der die Dinge in die Hand genommen hat und es organisiert hat, ganz einfach. Ja.
Das Wohnheim hat sich verändert. Es ist sicher nicht hübscher oder sauberer geworden. Da sind sich Julian Bott und Fabian Betz einig. Beide verbinden mit diesem Ort aber eine ganz besondere und schöne Zeit, haben dort Freunde fürs Leben gefunden und Julian Bott sogar seine jetzige Frau. Und er ist nicht der Einzige, bei dem es so lief, in der Pfrondorfer Straße 36.
Das war Sophia Bohnhaus mit ihrem Beitrag über das Wohnheim PS 36 in Lustnau. Ihr hört Radio Mikroeuropa hier auf der Wüstenwelle. Unser Thema: schöner Wohnen. Gerade habt ihr gehört, was sich teilweise für tolle Geschichten in einem Wohnheim ereignen können. Deshalb scheint das Wohnen in einem Wohnheim für viele auch sehr attraktiv. Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, sollte sich aber trotzdem noch weiter informieren. Wohnheim heißt nämlich nicht immer gleich Sammeldusche oder Gemeinschaftsküche. Wie bewirbt man sich eigentlich bei einem Wohnheim und wie lange darf man dort überhaupt wohnen? Diese und viele weitere Fragen hat Mikroeuropa-Reporterin Sarah Messmer im Gespräch mit Dietmar Topka vom Studierendenwerk Tübingen-Hohenheim für euch beantwortet.
Hochhäuser, mehrspurige Straßen, Bushaltestellen, der Blick auf Tübingen im Tal. Wir befinden uns im Wohngebiet Waldhäuser Ost, genauer gesagt im Fichtenweg 5. Dort ist die Wohnheimverwaltung des Studierendenwerks Tübingen-Hohenheim. Ich treffe mich mit Dietmar Topka, dem Abteilungsleiter des Facility Management des Studierendenwerks. Hier werden nicht nur die Tübinger Wohnheime betreut, sondern auch die in Hohenheim, Geislingen, Nürtingen, Rottenburg, Sigmaringen und Albstadt. So verschieden wie die verschiedenen Hochschulstandorte, genauso unterschiedlich ist auch das Angebot an Wohnungen. Dietmar Topka.
Grundsätzlich haben wir ein sehr vielschichtiges Angebot von Wohnheimplätzen. Das reicht von Einzimmer-Apartments über Wohn- und Stockwerksgemeinschaften bis hin zu Wohnungen für Familien und Paare. Wir haben sehr verschiedene Wohnheime, vor allem auch, weil wir erst so in den letzten 10 Jahren speziell selber bauen. Früher hat man sehr viele Objekte übernommen. Der Großteil unserer Wohnheime ist komplett mit Wirt ausgestattet, das heißt, die sind einzugsfertig. Bei WGs natürlich mit Gemeinschaftsküche, oft auch im Haus ein Gemeinschaftsraum, Einzimmer-Apartments dann mit Bad-Pantry. Und wie gesagt, der meiste Anteil ist komplett möbliert.
Die Regelstudienzeit beträgt bei den meisten Studiengängen 6 Semester. Daran orientiert sich auch die Wohnheimzeit. Das Studierendenwerk möchte möglichst vielen Studienanfängern einen Wohnraum zur Verfügung stellen. Deshalb können Studierende nicht ewig in ihren Zimmern bleiben und müssen früher oder später ausziehen.
Die normale Wohnzeit bei uns beträgt 6 Semester, das ist die Regelwohnzeit. Verlängerungen sind im Ausnahmefall möglich, wenn man zum Beispiel als Haussprecher tätig ist oder bei Härtefallregelungen. Zum Beispiel behinderte Studierende, Familien mit Kind zum Teil, hängt dann aber immer vom Einzelfall ab.
Bei der Bewerbung für einen Platz im Wohnheim hat man gute Karten, wenn man im ersten Semester und Studienanfänger ist. Bewerben kann man sich ganz bequem über die Homepage des Studierendenwerkes. Dabei können die Bewerber bis zu 3 Wohnheime ihrer Wahl angeben. Auch ohne einen Zulassungsbescheid von der Uni kann man sich bereits einen Platz im Wohnheim sichern. Ob alle Bewerber ein Zimmer bekommen oder ob es Wartelisten gibt?
Das ist sehr standort- und semesterabhängig. In der Regel ist es so, dass Fachhochschulstandorte im Frühjahr kaum Zulassungen haben. Dort gibt es dann auch keine Wartelisten. Im Herbst sieht es anders aus. An den Uni-Standorten ist es auch standortabhängig. In Tübingen können wir in der Regel jedem Erstsemester Wohnraum anbieten.
Wohnen in Tübingen ist teuer. Vor allem als Studierender gestaltet sich die Wohnungssuche oft sehr schwierig. Eine Wohnung in Uninähe mit entsprechender Ausstattung zu einem bezahlbaren Preis ist kaum zu finden. Das Studierendenwerk setzt sich deshalb dafür ein, dass möglichst viele Studierende die Chance haben, zumindest am Anfang ihres Studiums ein bezahlbares Zimmer zu bekommen.
Wohnraum an sich geht, aber bezahlbar ist das große Thema. Wir sind natürlich ständig bemüht, unseren Wohnraum auszubauen. Zum Beispiel haben wir in den letzten 2 Jahren knapp 700 Wohnheimplätze im Waldhäuser Ost neu möbliert und in 2016 in Reutlingen einen Neubau mit 155 Plätzen fertiggestellt. Im Herbst 2016 wird ein weiterer Neubau in Rothenburg mit 20 Einheiten bezugsfertig sein. In Hohenheim wurde vor kurzem ein Architektenwettbewerb abgeschlossen. Hier werden wir den Architektenauftrag zum Bau von rund 250 Wohnheimplätzen kurzfristig erteilen.
Ihr seht, Wohnheime sind ziemlich begehrt. Wart ihr denn auch schon mal auf einer Party im Wohnheim? Bestimmt lief da auch gute Musik. So wie hier bei Radio Mikroeuropa. Als nächstes hört ihr einen Song von Joshua Radin aus dem Jahr 2012. Der Titel lautet The Greenest Grass und ist optimal, wenn es auf der Party mal kuschelig werden soll.
Time stopped when I saw you. I could barely breathe. The day broke when the sun rose, lighting up your face. I am a lucky man to recognize your grace. When I woke this morning next to you, I said, baby, this must be the place. Then you said, I know I'll never find another like you. Where I'm going, I know I'll never find another like you. Where the winds are blowing. So when I'm far away from here, I'm leaving you this song. And when you feel you miss me, you can always sing along. I am a lucky man to recognize your grace. When I woke this morning next to you, I said, baby, this must be the place. Then you said, I know.
Wir haben gehört, wie das Leben im Wohnheim aussehen kann und was es zu beachten gibt. Doch leider findet nicht immer jeder eine Wohnung in Tübingen. Wer gar nicht mehr weiter weiß bei der Wohnungssuche, kann sich bei der Wohnungslosenhilfe Tübingen Hilfe holen. Doch dort trifft man nicht nur Menschen ohne Dach über dem Kopf. Denn Wohnungsnot ist nicht immer gleich wohnungslos. Maximilian Krones hat sich für euch in der Tagesstätte der Wohnungslosenhilfe mal umgesehen.
Der erste Schritt in die Tagesstätte der Wohnungslosenhilfe Tübingen ist viel angenehmer, als man erwartet. Ein heller Raum mit freundlichen Leuten, die einen aus der Küche herausgrüßen. Eine Todesanzeige, die wohl erst vor kurzem am PC ausgedruckt wurde, ist das wohl letzte Zeugnis eines Menschen, dessen Anzeige wahrscheinlich in keiner Tageszeitung auftaucht. Ein Hauch Trauer überkommt einen also trotz der einladenden Räumlichkeiten. Susanne Barth ist die Leiterin der Fachberatungsstelle. Etwa 700 Menschen betreut die Wohnungslosenhilfe zurzeit. Susanne Barth macht klar, dass nur der Begriff Obdachlosigkeit dem Problem nicht gerecht wird.
Es ist so, dass die Definition Wohnungsnot über die reine Obdachlosigkeit hinausgeht. Obdachlos ist tatsächlich auf der Straße, bei Nacht nicht wissen wohin. Aber Wohnungsnot kann viel mehr sein. Wohnungsnot kann auch sein, 5 Personen in einer Einzimmerwohnung.
Aus den Statistiken der Helfer geht hervor, dass fast ein Viertel aller Hilfesuchenden im Jahr 2014 unter 30 Jahre alt waren. Auch Studenten sind unter den Betroffenen. Wenn auch oft aus anderen Gründen, als man zunächst annehmen könnte.
Wir haben schon immer mal wieder Akademiker, entweder am Anfang der Laufbahn, also Studenten. Wir haben aber auch immer mal wieder Doktoren, also Leute mit akademischem Titel. Das sind aber Sonderfälle. Allermeistens sind das Menschen zum Beispiel mit psychischer Störung.
Anfragen von Studenten, die verzweifelt ein Zimmer suchen, leiten Frau Barth und ihre Kolleginnen und Kollegen an das Studentenwerk weiter. Die Obdachlosigkeit ist ein Problem, das mit vielen sozialen Fallstricken verbunden ist. Soweit muss es allerdings gar nicht erst kommen.
Im Idealfall, viel zu selten in der Realität, aber im Idealfall kommen Menschen zu uns, bevor die Wohnung verloren geht. Das heißt, wenn die Kündigung vom Vermieter reinflattert oder wenn die zweite Monatsmiete nicht bezahlt ist. Und all diesen Menschen können wir ja meistens helfen, die Wohnung gar nicht erst zu verlieren, indem wir organisieren, dass Schulden übernommen werden, indem wir mit dem Vermieter verhandeln, solche Dinge.
Mangelnde soziale Sicherheitsnetze sind vor allem bei Männern der Grund, warum sie schlimmstenfalls auf der Straße leben. Suchterkrankungen, Trennungen und damit einhergehende Schulden sind die zentralen Ursachen der Not von Susanne Barths Klienten. Eddie wohnt im Männerwohnheim und scheint froh über seinen Platz zu sein, hat aber eine klare Meinung zur Verantwortung jedes Einzelnen.
Ja, früher sind sie auf der Straße rumgelegen. Das ist natürlich für die Betroffenen ganz schön schwer. Aber da müsste sie sich selber drum bemühen, weil die Politiker und Polizei wird nichts machen.
Michael Heerer ist das Vorzeigebeispiel des Hauses. Der 31-Jährige hat bereits im Männerwohnheim gewohnt, konnte aber wieder eine eigene Wohnung finden. Von 2009 bis 2011 hat er in der Aufnahmestation gewohnt. Seit 5 Jahren hat er nun die neue Wohnung. Grund für seine Wohnungsnot war eine Trennung.
Ich habe früher mit meiner Freundin halt Schluss gemacht. Wir haben gemeinsam gewohnt. Mietvertrag lief leider auf sie und ich musste halt leider so schnell wie möglich raus. Und hier in Tübingen halt schnell eine Wohnung zu finden, ist halt scheiße.
Nicht überall läuft es so wie bei Michael Heerer. Oft gibt es auch sogenannte Drehtürklienten, die immer wieder kommen. Aber die Arbeit von Susanne Barth zeichnet sich nicht nur durch die Wohnungsvermittlungen aus. Es sind wahrscheinlich auch die kleinen Dinge, die den Weg zurück in normale Wohnverhältnisse schaffen sollen. Dazu gehören wohl auch die Todesanzeigen an der Fensterscheibe.
Maximilian Krones über das Thema Wohnungslos. Eine Situation, die man wirklich keinem Menschen wünscht. Oder wie seht ihr das?
Micro Europa.
Micro Europa.
Mein Name ist Julia Kruslin und unser heutiges Thema ist schöner Wohnen. Wohnen ist nicht für jeden mit einem vollen Kühlschrank und einem kuscheligen Bett verbunden. Da ist es wichtig, dass es Menschen gibt, die hinsehen und helfen. Ein solcher Mensch ist die Ordensfrau Margret Ebe aus Stuttgart. Mikroeuropa-Reporterin Ines Metzger hat sich mit ihr getroffen.
Der heilige Franziskus hat es vorgemacht und sie folgt seinem Beispiel. Schwester Margret Ebe ist für jene da, die am Rande der Gesellschaft leben. Sie kümmert sich um die Obdachlosen von Stuttgart. Im Herzen der Stadt hat sie ihre Franziskusstube eingerichtet. Hier, direkt unter der Paulinenbrücke, bietet sie Wohnungslosen einen Zufluchtsort. Voll Wärme, Geborgenheit und Fürsorge. An 6 Tagen der Woche öffnet Schwester Margret die Türen. Dann bereitet sie mit ehrenamtlichen Helfern Frühstück für die Obdachlosen zu. Alle Lebensmittel stammen aus Spenden. Ab 7:30, nach einer kleinen Andacht, tischt sie auf. Je eine halbe Stunde am Morgen nimmt sich die Ordensschwester Zeit und setzt sich zu ihren Gästen an den gedeckten Tisch. So bekommt sie mit, was auf der Straße los ist. Schwester Margret sorgt sich aber nicht nur um das leibliche Wohl ihrer Gäste. Neben dem Frühstück gibt sie Kleider aus.
Das ist mir schon wichtig, dass sie sich körperlich pflegen und immer auch ordentlich gekleidet sind, weil das hat einfach auch was mit Menschenwürde zu tun. Und sie selber werden auch auf der Straße dann nicht so schräg angeschaut, wenn sie gepflegter sind oder zumindest sauber sind. Und da lege ich schon Wert drauf, ja.
Bereits als junges Mädchen beginnt Schwester Margret, sich für andere Menschen einzusetzen. Aufgewachsen auf dem Lande im Kreis Biberach, erlernt sie den Beruf der Dorfhelferin. Mit 30 Jahren führt sie ihr Weg dann ins Kloster, zu den Franziskanerinnen von Siesen in Oberschwaben. Als Schwester verfolgt sie jetzt noch bewusster ihre soziale Linie. So auch bei ihrer Arbeit in der Franziskusstube. Kraft schöpft sie aus ihrem Glauben.
Für mich ist das auch eine spirituelle Geschichte. Dieses Dasein. Es heißt ja, Gott ist der, ich bin da. Und das ist eigentlich so mein Ansatzpunkt. Zuerst mal da sein, ohne jetzt eigentlich was zu wollen oder zu erwarten, sondern einfach da zu sein und zu erspüren, was ist jetzt richtig.
Die Arbeit mit den Obdachlosen ist nicht immer einfach. Probleme haben wir genügend, sagt Schwester Margret. Umso wichtiger ist es ihr deshalb, für klare Regeln in der Franziskusstube zu sorgen.
Dieses Hiersein, dieses Frühstück, das wollen ja alle genießen. Es soll ruhig sein, es soll angenehm sein. Aber das geht nur, wenn einfach alle sich an diese Regeln halten. Wenn jemand rumschreit und rumbrüllt oder zuschlägt, das geht halt nicht.
Schneller als manchem lieb ist, greift Schwester Margret durch. Das hat sich gut bewährt, davon ist die Ordensfrau überzeugt. Knapp 70 Jahre alt ist Schwester Margret jetzt. Sich zur Ruhe zu setzen, kommt für sie aber noch nicht in Frage.
Rente, was ist das?
Solange ihre Gesundheit mitspielt und Schwester Margret die Kraft hat, will sie mit ihrer Arbeit weitermachen. Stuttgarts ehemaliger Regierungspräsident Johannes Schmalzel würdigt diesen unermüdlichen Einsatz im vergangenen April mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande. Eine Feier im großen Rahmen lehnt Schwester Margret jedoch ab.
Deswegen habe ich mir gewünscht, dass der Regierungspräsident Schmalzel in die Franziskusstube kommt und auch die Besinnung macht vor dem Frühstück. Und habe mir halt gewünscht, dass er nicht die Lobrede nicht mehr als 3 Minuten überzieht. Aber er hat sich dran gehalten, ja.
Trotz ihrer Bescheidenheit freut sich Schwester Margret über die Anerkennung ihrer Arbeit. Christina lebt auf der Straße. Sie kommt regelmäßig in die Franziskusstube und findet ihre eigenen Worte für die Ordensfrau.
Sie ist der Engel der Stadt. Sie ist der Engel der Stadt. Ich bekomme Gänsehaut.
Solche Menschen schickt doch der Himmel, oder? Das war ein Beitrag von Ines Metzger über die Ordensfrau Margret Ebe. Es wird wieder Zeit für etwas Musik. Ihr hört einen Song von der guten alten Shellac-Platte aus dem Jahre 1942. Er wird gesungen von Lonnie Johnson und handelt von einer Frau, die der Himmel wohl eher nicht geschickt hat. Ihr hört Radio Mikroeuropa auf der Wüstenwelle und hier ist für euch Devil's Woman.
All night. You've been gone all day, baby. Set to make whoopee all night. I'm gonna cut out your late hours, and I know they'll be serving you right. Undertaker's been here and gone. I give him your height and size. Undertaker's been here and gone. I give him your height and size. He will be making whoopee in hell with the devil tomorrow night. of you, and I was just your slave. You made me love you, and now you got me for your slave. But she will be making whoopee tomorrow night in your lonesome place. Women, and he only need one more. Devil's got 90,000 women, and he only need one more. You're just the type of woman for him, so you booked out and you got to go. Stay out, baby. Please carry your black dress long. Next time you stay out, baby, please take your black dress long. 'Cause the devil will be your man, and hell will be your brand new home.
Immer wieder schön, auch mal so alte Titel zu hören, findet ihr nicht? Bei uns geht es ja heute um schöner Wohnen in Tübingen. Tübingen ist als Studentenstadt ziemlich weit bekannt. Aber nicht nur das. Wenn man an Tübingen denkt, kommen einem meistens die Studentenverbindungen in den Sinn. Da sieht man direkt die exzessiven Partys vor sich und so eine eingeschworene Gemeinschaft. Woran man vielleicht nicht direkt denkt, ist, dass die Mitglieder der Verbindung natürlich auch zusammenwohnen. Mikroeuropa-Reporterin Laura Pfeiffer hat sich mit Karl Oberberger, dem Senior des Corps Borussia, getroffen und sich diese Art zu wohnen mal angeschaut.
Wir wurden 1870 von 10 norddeutschen Studenten, die hier in Tübingen waren und sich zusammengeschlossen haben, gegründet. Deshalb heißen wir auch Borussia, weil unsere Gründungsmitglieder eben hauptsächlich daherkommen. Aber genau hat damit, das kann man vielleicht dazu sagen, die Verbindungen sind ja alle nach einer gewissen Region, meistens in Deutschland benannt. Und das bedeutet nicht unbedingt, dass die Mitglieder da alle herkommen, sondern hauptsächlich die Gründungsmitglieder aus der damaligen Zeit.
Sagt Karl der Senior. In der Borussia wohnen ausschließlich Studenten und Männer. Zwischen den Studentenverbindungen bestehen aber große Unterschiede. Es gibt sogenannte Burschenschaften, die politisch angelegt sind, religiöse Verbindungen, meistens katholisch, und die Corps, wie die Borussia.
Wir sind ja ein sogenanntes Corps, C-O-R-P-S geschrieben, und das ist eben eine Form der Studentenverbindung, eigentlich somit die älteste Form der Studentenverbindung. Die Corps wurden die meisten Anfang des 19. Jahrhunderts gegründet.
Aber was bedeutet das? Wodurch unterscheiden sich die Corps von religiösen Verbindungen und Burschenschaften?
Als Corps sind wir per Definition nicht religiös, nicht politisch und pflichtschlagend. Also das bedeutet, es ist egal, man wird hier quasi in seiner religiösen oder politischen Auslegung des Lebens nicht beeinflusst oder es ist quasi kein Aufnahmekriterium oder sowas. Und wir sind eben pflichtschlagend, das heißt, wir betreiben dieses akademische Fechten.
Karl ist der Senior der Verbindung, obwohl er gerade einmal im vierten Semester studiert. Neben ihm gibt es noch den sogenannten Drittchargierten und einen Konsenior. Ich wollte von ihm wissen, was genau man darunter versteht.
Also der Drittchargierte ist für Kasse und Briefverkehr verantwortlich. Der Konsenior ist bei uns für Veranstaltungen, Stocherkern, das Fechten, was wir ja auch machen, zuständig. Und der Senior ist dann mehr oder weniger so, der übernimmt den repräsentativen Teil.
Doch auch sonst steht bei den Studenten des Corps das Miteinander im Zentrum.
Das, was wir machen, ist, wir machen halt sehr viel gemeinsam in den verschiedensten Bereichen. Zum Beispiel dieses Fechten, da geht es eben quasi los, das machen wir mehr oder weniger täglich zusammen und wir machen viele Veranstaltungen, die wir bei uns auf dem Haus organisieren, fahren viel zu unseren befreundeten Verbindungen in andere Städte.
Auch Student Lukas aus Tübingen wohnt in einer Verbindung. Er reist ebenfalls viel herum, hauptsächlich zu den befreundeten Verbindungen in ganz Deutschland. Neben diesen Unternehmungen veranstaltet seine Verbindung auch häufig Partys.
Die sind aber nicht nur für die Mitglieder.
Jedes Semester richten wir 1 bis 2 Partys aus, die sind dann organisiert auch. Da ist auch jeder eingeladen, nicht nur irgendwie Verbindungsstudenten. Und dann gibt es natürlich immer noch ganz viele Spontanpartys, so unter der Woche oder am Wochenende mal, wo einfach viele da sind, viele zu Besuch kommen und dann wird spontan gefeiert.
Lukas und Karl schwärmen beide davon, wie groß der Zusammenhalt in einer Verbindung sei, auch zwischen ihnen und den alten Herren, also den ehemaligen Mitbewohnern. Aber nicht nur das ist für beide ein Vorteil in einer Verbindung. Lukas betonte auch Folgendes.
Während dem Studium hat man nicht so viel Kontakt zu anderen Fakultäten und hier ist einfach alles Naturwissenschaftler, Juristen, Mediziner, ist auf jeden Fall ein bunter, lustiger Haufen.
Ich frage Karl, wieso er denkt, dass so viele Menschen starke Vorurteile gegen Verbindungen haben und wieso er meint, dass mehr Menschen in einer Verbindung leben sollten.
Ich würde generell nicht sagen, dass mehr Leute in einer Verbindung leben sollen. Klar würde ich es begrüßen, wenn es mehr tun, weil ich selber einen riesen Spaß daran habe. Hauptsächlich würde ich mir wünschen, dass es den Leuten bewusst ist, dass es auf jeden Fall sehr unterschiedliche Arten von Verbindungen gibt. Und auch die Verbindungen, die gleich heißen, unterscheiden sich noch stark. Speziell von aktiven Generation zu aktiven Generation gibt es da allein schon riesige Unterschiede. Also das wäre irgendwie cool, wenn man nicht glaubt, dass Verbindung gleich Verbindung ist, weil das ist eben wirklich überhaupt nicht der Fall.
Und wäre das Verbindungsleben was für euch? Interessant klingt es schon, aber für mich wäre es nichts. In Tübingen ist es trotz der vielen Angebote manchmal echt schwer, etwas Bezahlbares zu finden. Bei rund 25.000 Studierenden häufen sich da überteuerte Zimmer, unzählige Bewerber und lange Wartelisten. Es gibt jedoch auch Alternativen. Unterschiedlichste Wohnheime und Projekte mit einem gemeinsamen Ziel, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Dazu zählen die Münze 13 in der Tübinger Altstadt und 2 Leibnizhäuser auf dem Österberg, einer altehrwürdigen Villengegend. Das Zauberwort bei den alternativen Wohnprojekten lautet Selbstverwaltung. Lisa Hofmann berichtet.
Die beiden Leibnizhäuser auf dem Österberg sind stattliche Altbauten, umringt von großen grünen Gärten. Die Selbstverwaltung der Leibnizhäuser existiert bereits seit 1962. Das bedeutet, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner selbst darum kümmern, wer einzieht, wer putzt oder den Garten betreut. Träger der beiden Liegenschaften war jahrzehntelang das Leibniz-Kolleg, eine Stiftung zur fächerübergreifenden Förderung von Studienanfängern. Die Miete der 8 bis 15 Quadratmeter kleinen Zimmer schwankt zwischen 100 und 180 Euro. 1910 als Privatvilla erbaut, strahlt das Leibnizhaus 3 mit seinem Walmdach, den Erkern und Säulchen heute noch seinen großbürgerlichen Glanz aus. Der Biologiestudent Jonas Dornbach und die Medizinstudentin Christine Niemeyer gehören seit über 2 Jahren zu den 30 Bewohnern. Ich treffe die beiden im Garten zwischen alten Buchen und knorrigen Eichen.
Was glaubt ihr, ist das Besondere an dem Alltag hier im Leibnizhaus?
Also was zum Beispiel jetzt gerade auch ziemlich besonders ist, dass wir halt ganz viele unterschiedliche Menschen hier wohnen haben. Also wir haben ein kleines Kind, das jetzt so 1,5 Jahre alt ist. Wir haben halt viele so zwischen 20 und 30, teilweise Studenten oder auch in Ausbildung oder berufstätig, aus verschiedenen Ländern, ja, eine bunte Gemeinschaft.
Wer ins Leibnizhaus ziehen möchte, sollte also Wert auf Gemeinschaft legen. Denn wer hier wohnt, verbringt nicht nur viel Zeit mit seinen Mitbewohnern, er übernimmt auch eines der vielen Ämter. Das Finanzamt, Zimmeramt oder das Partyamt. Jonas Dornbach.
Außer diesen Ämtern und ja, normalen WG-Verpflichtungen haben wir aber auch klare Regeln. So. Also das entwickelt sich seit Jahrzehnten eigentlich so und Generationen vor uns haben rausgefunden, was funktioniert und was nicht. Und diese Regeln, ja, die sind jetzt nicht wie in vielleicht Mietshäusern irgendwo an einer Tafel aufgeschrieben, so, aber es ist schon auch einfach so ein Erfahrungspool, auf den die aktuelle Generation immer wieder zurückgreifen kann, weil es halt vielleicht schon vorher mal eine Problematik gegeben hat, die dann wieder auftaucht.
Zudem findet alle 3 Wochen eine Hausversammlung statt. Hier wird im Gemeinschaftsraum über alles Anstehende debattiert und abgestimmt. Aufnahme neuer Bewohner, Hausdienste, Partys, Renovierungen oder Gartenarbeit. Vom beschaulichen Österberg hinunter in die wuselige Tübinger Altstadt. Hier befindet sich die sogenannte Münze 13. Erbaut wurde das stattliche Fachwerkhaus 1683 als studentisches Wohnheim. Nach 1933 war es Zentrale der Gestapo, bis 1976 diente es als Polizeidienststelle. Erst mit seiner Besetzung 1977 erlangte das Gebäude seine ursprüngliche Funktion als Wohnheim zurück.
Im blauen Salon der Hausbar im Erdgeschoss finden Partys und Konzerte statt, aber auch Lesungen, Ausstellungen und Flohmärkte. Die Zimmer der rund 20 Bewohner befinden sich in den oberen Stockwerken. Die Miete beträgt für 20 Quadratmeter ca. 260 Euro. Außer Studenten leben hier Auszubildende, Berufstätige und Rentner. Alle unter einem Dach. Eva Danner ist 23. Die angehende medizintechnische Assistentin wohnt hier seit 2,5 Jahren.
Ich war hier beim WG-Casting, das hatte ich im Internet gelesen. Mir hat es auf Anhieb sehr gut gefallen. Es war sehr bunt, alle Leute waren offen. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich hier einziehen durfte.
Was macht das Wohnheim für dich so einzigartig?
Hier wohnen von 20 bis 80 Jahren ganz viele verschiedene bunte Menschen unterschiedlichster Generationen. Dadurch sind wir ein sehr buntes Wohnhaus. Es macht sehr viel Spaß.
Die Münze gehört dem Studierendenwerk Tübingen-Hohenheim. Das Gebäude steht aber unter der Regie des Studentenwerks e.V., kurz STUWE. Setzt ihr euch als Wohnheim auch politisch dafür ein, dass diese selbstverwaltete Wohnform erhalten bleibt?
Wir versuchen das eher durch Vorleben zu machen, praktisch, dass wir gerade vorm STUWE auch beweisen, dass wir selbst organisiert leben können, dass wir Strukturen haben, die es möglich machen, dass man uns sozusagen alleine walten und schalten lässt.
Gerade in Zeiten knappen Wohnraumes und geringer Verdienste seien Wohnrefugien der Selbstverwaltung für Menschen jeden Alters eine wichtige Alternative, sagt Eva Danner.
Weil man sehr viel lernt, man kann total mannigfaltig gestalten, sich selber ausleben, schauen, was man mit wie vielen Leuten organisieren kann und selber einfach aktiv Kultur gestalten und das bezahlbarer Wohnraum nicht an den Stadtrand gedrängt wird. Und das ist sehr, sehr wichtig. Gerade in einer Studentenstadt, die zunehmend unter Gentrifizierung leidet, sollte ein Wohnheim mitten in der Stadt oder ein Wohnprojekt, das selbstverwaltet ist, einfach existent bleiben.
Überteuerte Zimmer und überfüllte Wohnheime sind also nur ein Aspekt, weshalb sich die Wohnalternativen in Tübingen lohnen. Es ist die bunte Mischung, die das Leben in den Wohnprojekten zu etwas Einzigartigem macht.
Das war ein Beitrag von Lisa Hofmann über alternatives Wohnen in Tübingen. Wahnsinn, was man hier in der kleinen Stadt am Neckar alles finden kann. Ganz wichtig, nicht nur bei der Wohnungssuche, sondern generell im Leben, sind Freunde. Die besten Wohnungstipps gibt's über Vitamin B. Auch die Beatles schrieben 1967 einen Song über Freunde. Berühmt gemacht wurde er 1968 von Joe Cocker, der damit einen Nummer-1-Hit landete. Hier ist für euch der letzte Song dieser heutigen Sendung, With a Little Help from My Friends, in der Version von Joe Cocker.
Sang out of tune, would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you like it? All I need is my brother. I say I'm gonna get high. Tell don't insane. Someone to love.
And it happens all the time, yeah.
What do you see when you turn out the light?
I can't tell you, but it sure feels like madness.
I will help you, my king.
Don't you know I'm gonna make it with my friends?
I
promised myself I'd get back.
I will help
you, my king. Said I'm gonna try it with.
Ich muss zugeben, ich hatte gerade ein bisschen Gänsehaut. Einfach toll, dieser Klassiker der Musikgeschichte. Für diejenigen unter euch, die gerade auf Wohnungssuche sind oder sich für eine WG bewerben wollen, haben wir jetzt noch ein ganz besonderes Schmankerl. Unsere Reporterin Luna Thalmann hat für euch im Gespräch mit Thomas Keck, dem Geschäftsführer des Deutschen Mieterbunds Reutlingen Tübingen e.V., die besten Tipps zur Wohnungssuche eingeholt.
Immer mehr Leute suchen eine neue Bleibe online und schreiben auf Portalen Anbieter an, zum Beispiel auf ImmoScout24, das ist, glaube ich, relativ bekannt. Oftmals kommt aber keine Antwort zurück. Woran kann das denn liegen, dass ich keine Antwort zurückerhalte?
Ja, das ist ganz eindeutig den Verhältnissen am Wohnungsmarkt geschuldet. Der Wohnungsmarkt ist sowas von kaputt, dass es die Immobilienunternehmer gar nicht mehr nötig haben, auf alles zu antworten, weil sie ihre Wohnungen wegkriegen wie die warmen Semmeln.
Wie kann ich denn dafür sorgen, dass ich positiv auffalle und dass ich eine Antwort erhalte?
Man sticht natürlich heraus, indem man sich attraktiver macht als andere. Nur muss man da sehr vorsichtig sein, denn wenn man das überzieht, dann hat es genau den gegenteiligen Effekt. Wenn man dann Wochenendheimfahrer, keine Freundin, kein Freund, kein Hund, 22 Uhr Nachtruhe, gibt kein Fest, nix, bin also eigentlich gar nicht da, dann nimmt einem das keiner ab. Man muss sich grundsätzlich darüber im Klaren sein, dass man es bei vielen Vermietern mit sehr konservativ strukturierten Zeitgenossen zu tun hat. Da geht es vor allem auch ums Geld, das muss man klar sagen. Ist die Miete dauerhaft gesichert? In solchen Fällen fordern sie Bürgschaftserklärungen der Eltern. Allerdings muss ich sagen, persönlich finde ich es eigentlich eine Sauerei. Aber leider Gottes dürfte es der Wahrheit entsprechen, dass es die Mietchancen erhöht.
Ich kann natürlich eine Bürgschaft der Eltern vorlegen, aber wie kann ich denn dafür sorgen, dass ich trotz der Vorbehalte als Student nicht sofort abgestempelt werde, bei einem Besichtigungstermin zum Beispiel?
Das können Sie eigentlich nur durch persönliche Überzeugungskraft. Am persönlichen Gespräch, an der Herstellung einer Wellenlänge führt kein Weg vorbei. Und eine Wohnung zu kommen, Mund zu Mund, ist immer noch die zuverlässigste Geschichte. Und dann muss man, glaube ich, auch nochmal sich selber kritisch prüfen. Jeder Student, jeder Studentin möchte natürlich am besten fußläufig zur Uni wohnen. Aber man sollte sich dann auch fragen, bin ich nicht mobil? Habe ich ein Fahrrad, ein E-Bike, Pedelec? Oder ist der ÖPNV so gut, dass ich vielleicht auch ins Umland gehen kann? Nun ist bei uns in der Region Tübingen-Reutlingen der Wohnungsmarkt so überfrachtet, dass es auch nicht wirklich weiterhilft. Aber es ist vielleicht eher wahrscheinlich im Umland was Adäquates zu finden als in der Tübinger Innenstadt.
gucken WG-Mitglieder, die jemand Neues suchen, anders auf die Bewerber als jetzt private Vermieter oder sind das ähnliche Kriterien?
Das sind teils, teils. Das sind zum Teil ähnliche Kriterien, aber zum Teil sind es auch andere. Also wer vermüllt die Wohnung nicht so, ne, räumt auch mal die Küche auf, das spielt schon auch eine Rolle. Und einfach das Charakterliche reinpassen, das ist einfach, da gucken die schon drauf.
Hierzu fällt Thomas Keck ein, wie sein Sohn zu einer passenden WG fand. Auf eine nicht ganz konventionelle Weise.
Wissen Sie, warum er genommen wurde als einer von 30 oder 40? Weil er ziemlich verwaschen aus der Wäsche guckte, weil am Tag vorher war irgendein großes Fest. Und er reinkam und sagte, Jungs, habt ihr mir nicht zuerst mal eine Aspirin? Mir geht's nicht gut gestern Abend. Das war wohl ein bisschen heftig. Das hat den Ausschlag gegeben, dass er das Zimmer bekommen hat in der WG. Die anderen, die haben da ihre Schokoladenseiten abgezogen. Der nicht, den nehmen wir.
Okay, ich denke, es ist klar geworden, Wohnungsfindung in Tübingen ist nicht leicht. Man muss raffiniert vorgehen. Nicht jeder schafft es aber trotzdem, in der Stadt zu leben. Das heißt, wer geht denn bei dieser Marktsituation vor allem als Verlierer aus? Sind es wirklich die Studenten oder eher Single-Haushalte? Oder wen trifft es besonders?
Es gibt ein Grundproblem am Wohnungsmarkt. Das ist die Tatsache, dass wir eine Konkurrenzsituation haben zwischen Familien mit Kindern und studentischen Wohngemeinschaften. Wenn die zusammenlegen, kriegen die mehr Miete auf die Matte als eine, sage ich mal, vierköpfige Familie mit einem Normalverdiener, so Polizist mittlerer Dienst oder so. Dadurch werden die Familien quasi aus den Städten getrieben. Das kann man nachweisen, das ist so. Ein Rezept dagegen, Wohnungsbau betreiben, bezahlbaren Wohnungsbau betreiben. Eine Sache, für die der Mieterbund seit vielen, vielen Jahren kämpft. Also hier müssen dringend politische Dinge geschehen, denn Wohnungen werden nicht über Nacht gebaut. Wir brauchen wieder sozialen Wohnungsbau. Jede Entlastung am Wohnungsmarkt wirkt sich irgendwann auch positiv auf die Studierendenschaft aus, das ist ganz klar. Eine Anmerkung kann ich mir als Reutlinger natürlich nicht ganz verkneifen, nicht? Ohne die Studenten, was wäre Tübingen ohne die Studierendenschaft? Die Stadt lebt nicht schlecht. Die Bürgerinnen und Bürger Tübingens leben nicht schlecht von und mit den Studenten. Aber sie beschimpfen sie auch, wo es geht. Und das finde ich doch eine sehr scheinheilige Haltung.
Luna Thalmann mit den besten Tipps für die Wohnungssuche. Hoffentlich könnt ihr ein paar davon für euch nutzen. Sollte ich mal wieder umziehen, werde ich definitiv nochmal in diesen Beitrag reinhören. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vor den Radios und an den Laptops, das war's leider schon für heute von Mikroeuropa Tübingen zum Thema Schöner Wohnen. Ihr hört uns in 4 Wochen wieder, wie gewohnt, hier auf der Wüstenwelle. Wenn euch unsere Sendung gefallen hat, dann schaut doch einfach mal auf Facebook unter Mikroeuropa Tübingen oder auf unserer Homepage unter mikro-europa.de vorbei. Habt ihr eine Sendung verpasst? Keine Sorge, auf der Internetseite der Universitätsbibliothek Tübingen gibt es im Mikroeuropa-Archiv alle Sendungen zum Nachhören. Mein Name ist Julia Kruslin und es hat mich sehr gefreut, euch durch die heutige Sendung führen zu dürfen. Redaktion hatte Ulrich Hägele und die Technik wurde geführt von Fabian Schaller. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.